Es kommt mir Ewigkeiten vor, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben und vermutlich ist es auch Ewigkeiten her.
Ist tatsächlich überraschend lange her, weil ich war ja zwischenzeitlich im Urlaub. Aber ja, ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen.
Und hören.
Und hören, natürlich. Oh ja, klar.
Hast du gelesen, dass Royal Caribbean plant, einen privaten Beach Club auf Santorini zu eröffnen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Ah, die planen sozusagen das Pendant der hauseigenen karibischen Inseln jetzt auch auf in Europa, aber halt nicht mit einer eigenen Insel, sondern mit einem privaten Beach Club.
Auf Santorini.
Auf Santorini, genau. Also
wollen das die Santorinianer?
Das weiß ich nicht, aber ich finde es spannend, dass scheinbar ja, und wir hatten es ja schon ein paar Mal davon, diese privaten Inseln, jetzt ist es in Santorini keine Insel, sondern haben nur einen Beachclub, aber ist ja egal, ist ja am Ende sehr vergleichbar, durchaus ein Trend sind und es scheint, der schwappt jetzt auch nach Europa rüber.
Also ich glaube tatsächlich, wenn man das jetzt so mal beleuchtet, es kommt natürlich von den amerikanischen Reedereien. Die amerikanischen Reedereien sind ja vom Konzept so, da sollen die Urlauber, wenn es geht, alles Geld an Bord ausgeben. Ja, die wollen ja natürlich, die brauchen ihre Sekundärerlöse, um ihre Preise da zu halten, wo sie sind, auch wenn sie für uns Europäer unglaublich hoch sind inzwischen. Aber tatsächlich, die brauchen diese Sekundärerlöse. Die ganze Geschichte ist so gebaut, um diese Sekundärerlöse zu generieren. Ja, das merkt man auch, wenn man mal zum Beispiel mit einer amerikanischen Reederei unterwegs ist, dass das da schon Zweck der Übung ist. Und ich glaube halt, wenn du einen kompletten Tag in so einem privaten Beach Club hast oder eben auf einer privaten Insel, dann hast halt einen Tag mehr, wo du die Urlauber nicht irgendwo in eine Stadt entlässt, wo sie ihr Geld ausgeben, sondern wo sie halt wieder hier noch ein Souvenir, da noch eine Liege, hier noch einmal Jetski fahren, ja.
Und ja, funktioniert bei amerikanischen Gästen vermutlich auch sehr, 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 sehr gut.
Jetzt ist die gute Frage, ob es in Europa auch funktioniert.
Mit den amerikanischen Gästen vermutlich schon. Wir werden sehen.
Durchaus, und, ja.
Naja, dann lass uns doch mal loslegen.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Wenn wir schon gerade übers Geld verdienen an Bord und die amerikanischen Gäste oder die amerikanischen Reedereien gesprochen haben, es gab noch eine Nachricht in den letzten Tagen, die ich auch sehr, sehr spannend fand. Wobei, jetzt würde ich gerne einen Satz dazu sagen. Wir heben uns ja insofern von vielen Kreuzfahrt-Podcasts ab, dass wir jetzt nicht die News der Woche immer zeitnah und aktuell vorstellen. Ich glaube, davon gibt es viele andere und die können das vielleicht sogar besser als wir. Sondern wir beleuchten ja die Themen, ja, hinterfragen manchmal. Und da fand ich auch wieder ein spannendes Thema. NCL führt jetzt für jedes weitere Hauptgericht, das man im Hauptrestaurant bestellt, eine extra Gebühr ein, nämlich $5. Das heißt, wenn du ein zweites Gericht haben, was bisher ja Standard war und immer wieder hier kommen, nimmst du dir halt noch 2-3 Gerichte? Nein, sie führen $5 ein und der Zimmerservice ist auf 2 Mahlzeiten pro Person begrenzt und geht noch weiter, auf deren Privatinsel müssen zukünftig die alkoholischen Getränke extra bezahlt werden. Auch wenn du irgendwelche, okay, Pakete hast oder wie auch immer.
Naja, das passt ja zum Thema Sekundärerlöse, ja.
Aber und, ich finde es schon krass und das war so für mich das Thema, was die letzten Tage so auch in vielen Foren diskutiert worden ist. Ich dachte, oh wow. Also ist das jetzt der Anfang und andere ziehen nach? Weil bisher war das ja auch in den Spezialitätenrestaurants bei AIDA und ich glaube, bei meinem Schiff ist es wahrscheinlich ähnlich so, dass wenn du einen zweiten Hauptgang wolltest oder noch eine Vorspeise oder so, war das problemlos möglich?
Ja, richtig. Ist auch immer noch problemlos möglich. Ebenso bei MSC und bei Costa und wie sie alle heißen im europäischen Markt, sicher. Wie das jetzt natürlich sich entwickelt. Ich meine, wir müssen das so sehen. NCL und Royal Caribbean und wie sie alle heißen, finden ja zumindest im deutschen Markt quasi nicht statt.
Ja, also das ist ganz rudimentär.
Sehr, 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 sehr gedämpft. Also das ist jetzt kein Produkt, wo ich sage, hey, da habe ich jetzt jedes Jahr 20 Anfragen für. Ja, also auf keinen Fall.
Wobei, ja. Ich hatte schon einen Kunden für NCL, so ist es nicht. Einen hatte ich.
Ja, ja, genau, genau, das meine ich
in,
ja.
Weiter. In
das
knapp ist jetzt drei nicht Jahren.
So, ist ja nicht so, dass es permanent nachgefragt, dass die Leute alle NCL fahren. Ich höre es am meisten dann eher von Kollegen, die dann unterwegs sind und sagen, oh, ich probiere mal hier NCL oder ich fahre mal hier mit Royal Caribbean. Ja, ist alles durchaus richtig. Ich glaube, dass der amerikanische Markt, das ist jetzt meine persönliche Meinung und darf mich jeder kritisieren dafür, aber ich glaube, dass sich der amerikanische Markt in eine andere Richtung entwickelt, als dass die Europäer das mitgehen werden. Wir ticken von der Mentalität ein wenig anders, gerade was Urlaub angeht. Und da kommen wir vielleicht auch zu, da kann ich einen kleinen Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema. Ich hoffe mal, dass wir wollen ja über meine NSC-Kreuzfahrt reden. Ja,
bevor wir das tun, erstmal ganz.
Ja, lass mich kurz meinen Gedanken. Lass mich doch kurz meinen Gedanken zu Ende führen. Ja, ja. Nee, also tatsächlich, ich habe ja im Januar die Fahrt in den USA gemacht, beziehungsweise in der Karibik ab Miami und jetzt zum Vergleich direkt im Oktober eine Fahrt von Hamburg nach Madeira. Und habe halt einen direkten Vergleich vom Publikum, von was ist denn anders, obwohl es die gleiche Cruise Line ist. Und die Unterschiede sind massiver, als man denkt. Und deswegen kommt auch meine Meinung daher, dass ich glaube, dass der amerikanische Markt sich woanders hin entwickelt. Können wir aber gleich drauf eingehen.
Dann bis gleich, sondern los geht's.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, du hast schon gesagt, heute sprechen wir über deine Reise von Hamburg nach Madeira.
Richtig, richtig. Dann ich war ja unterwegs.
Nimm uns mal
und mit. Hab bestimmt viel zu erzählen. Da habe ich schon einiges zu erzählen. Also ja, war eine sehr, sehr interessante Nummer im Oktober.
Ihr habt es schon mal aus Hamburg rausgeschafft.
Wir haben es etwas verspätet, wie auch die Aida Perla aus Hamburg rausgeschafft. Das war gerade dieses Wochenende, wo diese Sturmflut war. Und als wir ankamen, eigentlich war das Wetter ganz okay, aber das Schiff konnte nicht ablegen bis in frühen nächsten Morgen. Ich glaube, so um 4 oder so haben wir dann irgendwann dann doch abgelegt in Hamburg und sind dann die Elbe rausgefahren in die Nordsee. Und ich hatte da schon große Bedenken. Oh je, Ärmelkanal. Oh je, Biskaya. Was wird warten? Also, ja. Wir waren übrigens unterwegs mit der MSC Preziosa, also ein bisschen anderes Schiff, aber auch relativ groß, ja, hat doch aus 6.000 Packs fast an Fassungsvermögen. Nee, hab gerade gelogen, 4.000. Okay. Entschuldige.
Ja, MSC möchte ja noch größer werden. Die neuen Schiffe
möchte größer werden, haben wir auch gelesen, ja, auch aktuelle News, genau. Ja, ist natürlich nicht gerade der jetzt zur Seaside. Schiffsmäßig kann man die Schiffe, ja, eine halt ganz neu oder relativ neu, ins andere schon ein paar Jährchen älter, aber auch sehr, sehr rüstig und schön. Also mir hat das Schiff sehr, sehr gut gefallen.
Also es hat im positiven Sinne Patina.
Ja, ja, ja. Also ist jetzt nicht alt oder so. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber man merkt ihm halt an, dass es jetzt nicht in den letzten 2-3 Jahren gebaut wurde. Also das durchaus. Aber das ist nicht negativ. Auf keinen Fall negativ. Es ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Ich finde es auch von der Gestaltung sehr interessant. Was mich immer ein bisschen, ja, ich bin nicht so der Fan von Schiffen, wo man nicht auf jedem Deck überall hinkommt. Ja, also ich habe mich ganz oft verlaufen. Ah, jetzt sind wir Deck 6. Ach nee, wir müssen auf 7, dann müssen wir rüberlaufen und dann müssen wir auf Deck 6 runter und so. Diese Nummern, das gibt's ja bei manchen Schiffen und das ist nicht so meins. Ich bin es von der Main Schiff nicht so gewohnt, weil da kann ich halt auf jedem Deck.
Ich kenne es von der AIDA eigentlich. Gibt nur eine kleine Ausnahme auf AIDA Cosma, wo man auf einem Deck quasi nicht ganz vorlaufen kann, weil dann der Suitenbereich kommt, dann muss man einen Umweg laufen. Ansonsten kommt man auch von jedem Deck, also man kommt immer überall hin.
Ja, es hat einfach 2-3 Tage gedauert, bis wir uns dran gewöhnt hatten. Ansonsten wirklich schönes Schiff, tolle Bars, auch ein schönes vom Atrium. Theater war sehr schön. Ich glaube, so groß über das Schiff müssen wir uns jetzt nicht unterhalten, aber ich würde es jedem ans Herz legen, ist ein Schiff, wo man Urlaub machen kann, definitiv.
Jetzt kommt die obligatorische Frage, unabhängig vom Fahrgebiet, oder würdest du sagen, ist es eher so ein Sommer- oder eher so ein Winterschiff, so von den, sag ich mal, Außendecks, Pooldeck oder wie auch immer?
Also es hat sowohl einen schönen großen Außenpool, der auch 25 Meter hat, aber nicht durchschwimmbar ist, weil wie bei den meisten MSC-Schiffen ist der in der Mitte so geteilt, wo so ein kleiner Weg ist, wo man drüber laufen muss. Also das sind quasi zwei Pools, wo man dann drin schwimmen könnte. Man kann also nicht die 25 Meter Bahn durchziehen. Ja, ja, genau. Optisch größer gemacht, richtig. Und sie haben aber auch einen sehr schönen großen Innenpool. Es gibt auch schon eine Rutsche. Tatsächlich habe ich die auch selbst ausprobiert an einem Tag. Sehr, sehr schön, ja, auch mal auf dem Schiff sowas zu machen. Ja, auch ein Wasserspielplatz für Kinder ist vor Ort. Es gibt eine Bowlingbahn, es gibt einen Formel-1-Simulator. Also da ist schon ein also bisschen was geboten auf dem Schiff. Super familientauglich, tatsächlich. Und es gibt ein 4D-Kino, das auch super war. Und ja, also da kann man schon ein bisschen was erleben und auch am Seetag so seine Zeit rumkriegen. Das geht schon sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Also definitiv eine Empfehlung. Dann ja. Ging's wohin als erstes?
Ja, also unser erster, wir hatten dann natürlich ein bisschen verkürzten Seetag in dem Fall, weil wir ja später ausgelaufen sind, aber letzten Endes hat es an der Reise gar nichts geändert. Es ging als erstes dann nach Southampton. Southampton, du als da alte Hafenexperte wirst dich ja ein bisschen auskennen oder zumindest mal damit beschäftigt haben, ist jetzt nicht der schönste Hafen, aber man kommt... Die
Stadt ist keine Schönheit, muss man
fair. Ja, die Stadt ist keine Schönheit, richtig, richtig. Es ist auch nicht dieses englische Kleinstadt-Flair oder so, wie man jetzt meint. Also es ist ein Industriehafen oder eine Industriegeschichte. Ja, es gibt schönere Häfen auf der Welt, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ist halt das Tor,
wenn man nach London möchte, wobei ich mich immer, also ich weiß immer nicht, ob ich wirklich jemandem raten kann, von Southampton nach London zu fahren.
Ja, wir hatten das mal von Dover aus, da ist im Prinzip genauso weit. Ja. Es geht dann drum, was willst du machen? Du hattest mir ja noch empfohlen, hier mit der Bahn nach, was war es, Westminster, nach
ich hab dir was
hinfahren? Du hast mir noch was empfohlen. Ja, ja. Steigt in die Bahn und fahrt dann dahin. Ist nur eine Viertelstunde. Oder war das ein Kollege? Ich weiß gar nicht.
Das muss ein Kollege gewesen.
Haben wir allerdings nicht gemacht. Tatsächlich hatten wir da unseren Plan schon gefasst. Wir sind in die Stadt reingelaufen. Das war ein kleiner Spaziergang, 20 Minuten, zum Titanic-Museum. Haben uns da das Titanic-Museum angeschaut, weil ja auf der Titanic ganz viele Seeleute, die auf der Titanic gedient haben und da auch dann eben im Unglück umgekommen sind. Und die haben da ein wunderschönes Erlebnismuseum. Also ich liebe ja Museen, wo man auch was anfassen kann, wo man was erleben kann und so. Und das war super kurzweilig, war auch nicht teuer tatsächlich. Man musste kaum anstehen, weil es wirklich nicht viele auf dem Schirm hatten. Die meisten sind dann eher nach London reingefahren oder eben hier zum Stonehenge. Ist auch nicht so weit weg, ja. Ja, kann man machen. Wir haben, wie gesagt, das Museum angeschaut und das war super, super interessant. Also da haben wir viel mitgenommen. War auch eine Empfehlung wert, definitiv.
War ja auch nicht euer erster Stop in Southampton. Also ihr wart ja schon mal, glaube ich,
ne? Nee, doch, tatsächlich war Southampton waren wir zum ersten Mal. Das letzte Mal waren wir in, wie heißt das? Bisschen weiter weg, bisschen weiter südlich ist noch ein Hafen, wo ab und zu mal Kreuzfahrtschiffe anhalten.
Okay, dann habe ich es andersrum. Aber gut.
Ja.
Das heißt, ihr habt auch typisches englisches Regenwetter gehabt?
Nee, tatsächlich war dann, ich hätte es gedacht, dass dann natürlich die Sturmfront, die da eben auch war, dass die noch ein bisschen weiter tobt. Aber wir hatten tatsächlich das Glück, wir hatten wunderschönes Wetter. Es war sogar warm, kurze Hose war angesagt. Und wir konnten da tatsächlich in schönem Wetter hochspazieren.
Schön.
Tatsächlich hatten wir da ziemlich Glück. Leider hat es uns aber trotzdem ein bisschen erwischt. Wir wurden krank. Am Southampton ging es dann uns noch so, aber so richtig echt war es noch nicht. Und so viel für uns der nächste Hafen, das wäre Le Havre gewesen am nächsten Tag.
Als Stadt auch keine Schönheit ist, muss man
fairerweise als Stadt auch keine Schönheit, wäre natürlich die Option gewesen, nach Paris reinzufahren oder irgendwo sich in der Normandie irgendwas umzugucken. Wir hatten die ganze Reise sehr spontan geplant, im Gegensatz zu dem, was wir sonst so machen. Da planen wir eigentlich alles im Voraus. Und da haben wir gesagt, komm, wir haben Urlaub, wir lassen uns einfach mal treiben und machen mal ganz spontan auf das, was wir Lust haben. Und ja, Le Havre fiel dann tatsächlich flach, weil wir beide so Grippe ein bisschen gehabt haben und Fieber und uns ging es einfach nicht gut. Sind wir auch sehr vernünftig auf der Kabine geblieben und haben gesagt, gut, jetzt kurieren wir uns aus. Schönerweise war dann der Tag drauf auch ein Seetag.
Lass mich ganz kurz noch zu Le Havre. Also, weil ich eben für Southampton gesagt habe.
Ich wollte es nur abkürzen, weil da kann ich nichts dazu sagen. Wir waren nicht von Bord.
Nein, aber also auch da, wenn mich jemand fragt und sagt, naja, hier Paris, also auch da, ich bin immer kein Freund, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, von den, sage ich mal, Häfen in die Metropolen, sprich von Le Havre nach Paris, von Southampton nach London.
Civitavecchia.
Ja, oder genau, gut, Rom, das geht noch, aber das ist ja nur eine Stunde, aber zum Beispiel dann auch von Seebrügge dann irgendwie nach Brüssel rein oder so. Also ich finde, da geht immer sehr viel Zeit drauf für die Fahrt und man hat dann vor Ort wirklich nur so einen kleinen ersten Eindruck. Und auch wenn jetzt vielleicht diese Hafenstädte selbst nicht die Schönheiten sind, es gibt drumherum. Du hast eben Normandie schon angesprochen.
Ja, natürlich.
Und in Seebrügge, Brügge als Ort. Und in Southampton eben, sei es das Titanic-Museum oder eben Stonehenge. Also es gibt ganz, 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 ganz tolle Alternativen. Und meine Empfehlung wäre dann, diese Metropolen lieber auf quasi klassische Art und Weise zu besichtigen und nicht im Rahmen von einer Kreuzfahrt.
Klassischer Städtetrip machen und dann ein bisschen Zeit auch haben. Ja, genau. Das ist durchaus richtig.
Also das nur so als Empfehlung für euch, liebe Grusis. Aber ganz persönlich, wenn man es anders machen möchte, natürlich, ne? Also gar keine Frage.
Der nächste Stopp. Und dann, wie gesagt, Tag drauf war schon wieder Seetag, weil dann ging es Richtung Gijón. In Nordspanien, also schon Biskaya entlang, hatte ich dann auch schon, Oktober, Biskaya.
Genau.
Ententeich.
Oha.
Du wirst mir es nicht glauben, ich habe die Biskaya, ich schaue raus, Ententeich. Wirklich, ich habe gedacht, ich bin auf der Ostsee oder auf dem Bodensee.
Weil ich kenne das, also von einer Tour, da wurden wirklich in den Treppenhäusern die Spucktüten rausgehängt und man musste sich
durchaus an
jedem Schritt festhalten irgendwo. Also Biskaya kenne ich anders und ist für die Jahreszeit auch eher so zu erwarten normalerweise.
Ja, durchaus hätte ich auch gedacht, dass da ein bisschen wackeln könnte zwischen rein und so. Und wir waren auch vorbereitet. Aber wir hatten wirklich Ententeich. Was auch ganz gut war, weil wir konnten uns dann schön erholen an dem zweiten Seetag. Und dann waren wir am dritten wieder so fit, dass wir wieder unterwegs sein konnten und Gijón ansehen.
Also nur
ein. Oder wie wird es ausgesprochen? Weißt du, wie es ausgesprochen wird?
Ich habe Spanisch, also irgendwann mal vor Urzeiten so einen Grundkurs gehabt, aber ich bin da ganz weit weg von Spanischkenntnissen.
Ja, also ich kenne ja nur die Schande von Gijón, ja, oder wie man es ja ausspricht, kennst du ja hier.
Nicht mal das.
Hast du das schon mal gehört?
Nein.
Schande von Gijón, dieses Fußballspiel in den, ich weiß nicht, meinen 1970er.
Jetzt muss ich gestehen, Fußball ist nicht mein Thema.
Was? Also nicht dein Thema, ja, okay. Ja, das war so, da war ein kurzer Exkurs. Gijón ist ja bekannt für dieses Spiel, weil da hätte Österreich gegen Deutschland ein 1-1 für beide zum Weiterkommen gereicht. Und dann hatten die das tatsächlich 1-1 und haben dann quasi 80 Minuten den Ball nur hin und her gespielt.
Ah, okay.
Ohne sich gegenseitig, also deswegen ist das
keiner
Spiel als die Schande von Gijón eingegangen. Deswegen kannte ich auch den Namen der Stadt. Die Stadt selber habe ich mich noch gar nicht groß mit befasst.
Ich muss gestehen, ich hätte sie nicht auf dem Schirm. Ne? Also das ist
ja, cool. Ja, tatsächlich. Aber eine wunderschöne Stadt. Und die Stadt selber ist auch sehr kunstaffin. Es gibt überall so Kunstwerke und so weiter. Sie ist bekannt für ihr Cidre, das da getrunken wird und ausgeschenkt und hergestellt wird. Und ja, man kann da wirklich schön Zeit verbringen, in der Stadt ruhig durchbummeln. Und wir haben da ein bisschen die Altstadt angeschaut. Und es gibt dann noch so ein paar römische Ruinen und so weiter und so fort. Und zwei schöne Kathedralen, die man anschauen kann, tolle Museen. Also wirklich ist auch ein Tag, wo man einfach vom Bord geht und sich treiben lassen kann.
Klingt nach einem entspannten Hafentag.
Tatsächlich, ja.
Also so ohne Stress, wie man es oft in Großstädten hat, wo man dann wirklich von einer Sehenswürdigkeit zur anderen muss, sondern einfach so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen und so ein bisschen.
Ja, tatsächlich.
Ich musste jetzt ja wirklich eben parallel mal kurz googeln, wo der Ort liegt, weil ich habe ihn wirklich nicht auf dem Schirm. Aber ja, also muss ich mir mal meine
Tour-Liste. Ist auch sehr selten dabei, war auch mit ein Grund, warum ich die Reise war tatsächlich wegen Routing, weil mir das Routing ziemlich gut gefallen hat.
Also auch für MSC kein typischer Hafen.
Ja, ist okay. Kein typischer Hafen. Es war eine Transreise. Eigentlich hat die Reise war ja, wir haben nur einen Teil der Transreise gemacht, von Hamburg nach Madeira. Die ging ja noch weiter bis Brasilien. Ja, die ging ja bis Rio. Quasi. Deswegen hatten wir auch sehr, sehr viele Brasilianer an Bord.
Jetzt Gäste.
Ja, ja, als so. Gäste waren tatsächlich 50% Brasilianer an Bord. Okay. So circa.
Die sozusagen. Ja, aber es für eine.
Die Salsa-Stunde bereichert haben durch ja, eigenes Wissen.
Also, genau. Okay. Aber das bringt mich zu der Frage, du hast vorhin schon so angeteasert, so Gästestruktur. Also, so.
Ja. Sehr bunt gemischt, europäisch. Und aber wie gesagt, in dem Fall wegen der Trans auch 50% brasilianische Gäste an Bord, die dann eben nach Hamburg sind, ein bisschen Europa-Trips gemacht haben und dann eben von da aus zurück über einen großen Teich die Transreise mitgemacht haben. Also war tatsächlich relativ viel.
Bis Brasilien auch keine kurze Reise vermutlich ist.
Nee, die war relativ lange. Also es waren, glaube ich, 21 Tage oder so, die dann ging. Und wir haben die ersten 7 davon mitgemacht.
Aber auch 21 geht.
Geht auch.
Ja. Kann man machen. Also ist es nicht so wie, keine Ahnung, so eine 30, 40 Tage Kreuzfahrt, die es ja auch gibt manchmal. Nee,
genau.
Okay. Und dann habt ihr Nordspanien verlassen?
Nee, dann ging es erst noch nach La Coruña.
Ah.
La Coruña ist ja quasi für ein Kreuzfahrtschiff ein Katzensprung, also kleine Nachtüberfahrt, etwa 180 Kilometer, habe ich mir sagen lassen, weiter.
280,
okay, dann ist nicht ganz so nah. Also wenn man es auf der Landkarte anschaut, denkt man das kurz nebenan, ja, aber ja, ist 280 Kilometer weiter, okay. Ja, A Coruña, auch wunderschöne Stadt, wo man direkt vor der Einkaufsstraße liegt, wo man direkt in die Stadt reinlaufen kann, sich treiben lassen kann, shoppen gehen kann. Ja, also wie gesagt, wir haben auch da nur einen Spaziergang unternommen, haben uns die Stadt angeschaut, das alles wirken lassen. Man kann von A Coruña natürlich auch nach Santiago de Compostela, was sehr, sehr viele machen, einen Teil vom Jakobsweg noch laufen, aber das haben wir uns dann quasi gespart.
Wobei, du hast ja schon gesagt, also die Stadt wunderschön und ich finde auch, man kann da wunderschön zu Fuß durch die Stadt zum Torre de Hercules laufen und auch wieder an der Küste zurück. Quasi, man muss nicht denselben Weg zurückgehen. Und ich finde, das ist ein wunderschöner, kleiner, Halbtagesspaziergang, sage ich mal, wenn man sich Zeit lässt und ein bisschen gemütlich macht. Also,
das ist definitiv ein Hafen, den ich eben empfehlen würde, wenn er auf einer Reise dabei ist, den mitzumachen. Und wirklich schön, auch diese kleinen Fensterchen, wenn man die Häuserfronten sieht, die sind so ganz anders, ein bisschen architektonisch auch und dann hat man da so einen schönen Park direkt vom Hafengebäude und so, also ja, fand ich super, also
ja, kann ich nur zustimmen, tolle Stadt, toller Hafen.
Ja, und dann ging es dann tatsächlich auch schon wieder weiter mit einem weiteren Seetag. Und dann waren wir auch, leider war die Woche schon vorbei und wir kamen nach Madeira.
Was ja noch ein schönes Ziel ist.
Genau, und es war auch unser Grund, also wir hatten mal Madeira auf einer Kanarenrunde mit einen Tag und haben uns da es hat uns da so gut gefallen, dass ich gesagt habe, oh Mensch, wenn Madeira mal irgendwie da ein Ende hat oder sowas oder eine Reise da ein Ende auf Madeira, dann hängen wir da eine Woche dran und schauen uns dann noch ein bisschen die Insel an und Funchal an und das haben wir dann eben auch gemacht. Wir waren eine Woche lang im wunderschönen Hotel mit großartigem Ausblick auf die Stadt, auf Funchal. 5 Minuten eigentlich, oder sagen wir 10 Minuten zum Laufen, war man direkt in der Stadt drin, in der Einkaufszeile von Funchal. Und haben wir uns eine Woche lang wirklich das gut gehen lassen und haben dann auch schönen Urlaub gemacht.
Madeira nochmal intensiver angeschaut auch. Und
Genau. Mit der Seilbahn hier auf den Monte hoch und wir haben die Insel ein bisschen erkundet, alles ein bisschen wirken lassen. Natürlich Madeira sehr bergig, man muss viele Wege gehen oder es sind sehr viele Wege, wo man meint, auch das ist nicht weit, da muss man dann doch ein paar Meter fahren. Aber insgesamt eine wirklich wunderschöne Insel, sehr grün, sehr einladend. Was man nicht hat, man hat nicht viele große, tolle Strände. Das gibt es halt auf Madeira nicht.
Das wollte ich gerade fragen. Also ihr habt ja die Ausflüge auf eigene Faust mit Mietwagen gemacht oder seid ihr irgendwie organisiert?
Nee, tatsächlich. Also wir haben Busausflüge gemacht oder beziehungsweise einen Teil auch mit den Sightseeing-Bussen. Kann man schon einen großen Teil mal von Funchal zum Beispiel abdecken und so. Das machen wir immer ganz gerne, weil da sieht man halt viel und kann einfach aussteigen, wenn man gerade Böcke hat. Und ja, den Rest dann war mal ein Mietwagentag und ja, das
ja, ich hatte ja auf meiner letzten Kanarentour ist ja leider Madeira ausgefallen. Ich hatte mir wirklich eine tolle Mietwagentour. Ich werde sie irgendwann noch nachholen. Also,
ja.
Aber da kam auch das Wetter dazwischen leider. So ist es manchmal auf Kreuzfahrten. Man ist halt den.
Man steckt alles nicht drin.
Nein, man kann es nicht beeinflussen. Von daher.
Also wie gesagt, das würde ich jedem empfehlen, so kann man natürlich auch eine Kreuzfahrt oder einen Urlaub mal verlängern, Anfang Kreuzfahrt und dann noch ein bisschen Ruhe und ja. Besinnlichkeit. Und
klingt auf jeden Fall entspannt.
Gerade im Oktober tatsächlich auch zu empfehlen, weil das Klima war wirklich super. Wir hatten echt durchweg schönes Wetter. Wir hatten da echt Glück.
Sehr schön. Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen gesagt, Vergleich MSC auf deiner Amerika-Reise oder Karibik.
Ja, ist super spannend. Also tatsächlich, meine Frau kam von der Karibik mit der MSC, das war ihr erste MSC-Fahrt, zurück und hat gesagt, nie wieder. Ja, also bitte nicht das Essen zu einseitig, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. Hier im Podcast auch, dass es sehr schwierig war, sich gesund zu ernähren, selbst am Buffet, weil sehr viel Fastfood angeboten wurde, sehr wenig Gemüse in unterschiedlichen Varianten, das wurde schnell einseitig. Und das war ihre größte Angst. Tatsächlich, dass das bei der MSC immer so wäre. Und ja, wir hatten ja dann schon gesagt, oh, warte mal, vom europäischen Fahrten ist es anders. Und tatsächlich, es war so. Also das Buffet-Restaurant war 3 Klassen variantenreicher und besser. Das Essen im Hauptrestaurant, im Main Dining Room, war auch sehr, sehr gut. Kann man nichts sagen. Also was das anging, war es schon eine wahnsinnige Veränderung zu dem, was wir so hatten. Also ja, insgesamt. Und auch vom Publikum her, wenn wir das Essen, jetzt das Gastronomische mal weglassen, natürlich viele Brasilianer, da war natürlich immer Stimmung, ja, das ist ja klar. Und dementsprechend die MSCs, die gehen ja natürlich dann auch ein, wenn die 50% Brasilianer haben, dann läuft halt abends eher hier brasilianische Popmusik und weniger deutsche Schlager. Ja.
Damit kann man, glaube ich, ganz gut leben.
Damit kann man manchmal ganz gut leben, ja, richtig. Muss man aber halt wissen, muss einem ja natürlich klar sein. Ja. Und insgesamt war das eine sehr, sehr schöne Mischung. Ich fand auch, dass die ganze Animation nicht ganz so aufdringlich war, wie das jetzt mit dem amerikanischen Publikum war in der Karibik. Ja, da ist ja viel mehr, jetzt machen wir das und jetzt ist das hier und hier ist das. Und auf dieser Fahrt war ich jetzt, es wurde viel angeboten, aber nie so, dass man jetzt das Gefühl hatte, man verpasst was, wenn man das jetzt nicht mitmacht oder so. Also es wurde nicht so, es war nicht so, wie soll ich das sagen, mir fehlt jetzt das richtige Wort dafür. Es war nicht so, hilf mir mal.
Ja, für mich klingt es jetzt zumindest jetzt mal, also wir haben ja schon oft über MSC gesprochen und auch so yeah. Besonderheiten. Und für yeah. mich klingt es erstmal, dass man sich an seiner Zielgruppe orientiert. Ne? Man guckt so
durchaus,
ein bisschen.
Ja.
Also es ist nicht ja. quasi das Standardprogramm, das man abspult und damit quasi.
Nee, die passen sich ziemlich, die antizipieren ja. sehr, wer mit ihnen fährt und wer nicht.
Weil jetzt würde ich spontan definitiv. Sagen, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber jetzt mal auf AIDA bezogen und ich vermute mal bei meinem Schiff. Da sehen die Tagesprogramme oder die Wochenprogramme relativ ähnlich aus. Gut, liegt ja. sicherlich auch daran, dass die Gäststruktur immer relativ ähnlich ist. Aber selbst, also ich habe ja auch auf den Kanaren schon Touren erlebt, wo sehr viel spanischsprachige Gäste dabei waren. Aber da wurde trotzdem halt das Standardprogramm durchgezogen. Und ich meine es gar nicht negativ. Ja. Aber bei MSC scheint man ja wirklich dann sich so ein bisschen an den Gästen zu orientieren.
Also natürlich haben die auch ihr Standardprogramm, aber da, wo sie können, antizipieren sie auf jeden Fall, ja.
Ja, erstmal eigentlich was Schönes und ja, ich meine, du hast vorhin schon am Anfang gesagt, der amerikanische Kreuzfahrtgast, schweres Wort, tickt vielleicht einfach ein wenig anders und dann muss man ja. eben auch sein Programm oder sein, naja, also Essen ist jetzt nicht nur das Teil des Programms, sondern einfach auch seine ganze Kreuzfahrt vielleicht einfach auch an dem Publikum ausrichten, um auf diesem Markt einfach erfolgreich zu sein.
Ja, richtig. Von daher. Also ich tatsächlich hat meine Frau gesagt, auch wenn sich's Routing mal wieder anbietet oder es ein gutes Angebot gibt, fahren wir auch mal wieder MSC. Allerdings freuen wir uns jetzt auch wieder mal mit meinem Schiff zu fahren, weil es schon zu lange her.
Und ich meine, nächstes Jahr kommt der große Vergleich mit Costa.
Ja, ich habe Costa gebucht.
Ja, ja, also da bin ich jetzt, also ich ich muss gucken, ich weiß noch nicht, wie ich es nächste Woche, schön wäre es, nächstes Jahr in meinen Kalender reinkriege, aber ich habe jetzt schon so viel Unterschiedliches gehört und ich muss es einfach auch mal selbst.
Man muss sich selbst ein Bild machen, tatsächlich. Da war ja, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist die Costa-Folge noch gar nicht draußen. Die haben wir ja noch liegen und heiß und fertig, kommt die dann irgendwann mal demnächst auch raus. Aber tatsächlich haben wir einen schönen Interviewgast oder einen tollen Interviewgast gehabt.
Nein, die Folge ist schon draußen.
Haben wir die schon raus? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, dann haben wir die schon raus. Okay. Auf jeden Fall hatten wir ja einen wunderbaren Interviewgast und das hat so viel Bock gemacht, da habe ich mich ein bisschen informiert und tatsächlich dann.
Nein, haben wir schon. Ihr merkt es, wir sind natürlich nicht immer tagesaktuell und können wir und wollen wir auch gar nicht sein, sondern wir reden ja über unsere Reisen und so weiter, dass ihr was davon mitnehmen könnt. Das heißt, es kommt auch manchmal vor und die Event-Kreuzfahrt-Folge ist so ein Fall, aber ein Extremfall. Ich glaube, die lag jetzt fast ein Dreivierteljahr in der Schublade.
Olli, die Costa-Folge, Costa und Ding, haben wir die denn auch schon raus?
Ja, am 21. September.
Tatsächlich.
Ja. Also, liebe Grußis, wir erzählen manchmal und dann sind Dinge halt vielleicht schon ein bisschen her, aber bei so Kreuzfahrten ist das ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt, wir wollen ja jetzt nicht diese tagesaktuellen Kreuzfahrtnachrichten, wie gesagt, das können andere besser. Wir wollen von Reisen, von Zielen berichten und das ist dann unsere Kernkompetenz. Ein bisschen ohne ein Laber-Podcast sein zu wollen. Ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht so richtig unterstellen wollen.
Nee, also ein bisschen Thema wollen wir immer haben, das stimmt schon. Also nur drumherum, das macht ja auch keinen Sinn. Und das Tagesaktuelle sollen die machen, die hauptsächlich ihr Geld mit verdienen. Ich habe noch einen Nebenjob, du hast auch noch einen Hauptjob. Ich habe noch einen Hauptjob.
Ich wollte es gerade sagen.
Oh, und die hört mein Chef nicht zu. Nee, klar, also und du hast natürlich auch einen Hauptjob und das Reisen ist für uns immer wunderbare Nebenbeschäftigung, aber deswegen kommt es eben manchmal vor, dass manche Sachen einfach
aber
ein paar
dann
Tage
doch
dauern.
Mehr als Hobby, denn natürlich betreiben wir beide durchaus ernsthaft und auch mit Herzblut.
Leidenschaft und Herzblut.
Absolut. Ja. Jeweils unsere kleine Reiseagentur. Aber eben auf einem anderen, sage ich mal, Level jetzt, was die
genau, und die tagesaktuellen Themen. Die tagesaktuellen Themen sollen eben die machen, die jeden Tag nichts anderes machen und eben auch dann die Zeit dafür haben, sich darum zu kümmern, jeden Tag aktuell zu sein. Und ich will jetzt niemand rausreißen, aber ein Matthias Mohr verdient halt sein Geld damit und der muss natürlich auch tagesaktuell auf die Sachen eingehen.
Das würden wir mit unserem Podcast noch nicht ganz schaffen.
Nein,
wir sind eher so die kleine Manufaktur.
Ja, richtig. Ah, das ist schön. Kreuzfahrtmanufaktur.
Ja,
oh, Mann, das ist ein Name, oder?
Einen schönen Begriff für einen Reiseberater gelesen, und zwar ein Reisedesigner. Klingt auch total toll. Der bezeichnete sich als Reisedesigner. Toll. Okay. Ja. Nein, also schön. Aber wie gesagt, bevor ich mir MSC jetzt nochmal anschaue, weil ich habe ja auch nur eine Erfahrung, ist jetzt definitiv erstmal Costa auf dem Plan. Wobei erstmal
nicht. Und mein Schiff fehlt auch noch.
Ja, ich 2026 ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es hinkriegen soll. Das ist ja im Februar erstmal wieder AIDA.
Man muss mal aus seiner Komfortzone ausbrechen.
Ja, naja, unbedingt, aber wir haben es ja, du hast ja eben gesagt, ich habe auch noch einen Hauptjob und begrenzte Urlaubstage und die wollen irgendwie auch unter einen Hut gebracht werden. Aber ja, also wenn es danach geht, müsste ich nächstes Jahr auf mein Schiff, ich müsste auf ein Costa-Schiff und ich müsste mir eines der umgebauten Sphinx-Schiffe angucken, um den direkten Vergleich zu meiner letzten Reise zu haben. Das ist schon Stress irgendwie.
Tja. Zumindest, wenn man es unter einen Hut bringen muss und es nicht hauptberuflich macht, ja. Und bei mir eben nächstes Jahr kommt die Flow, die manche Flow, ja, wird nächstes Jahr in Betrieb gehen. Ich habe die Costa-Tour an Pfingsten. Ich will eigentlich auch noch auf die Mein Schiff 7 im Oktober. Die Relax steht auch nochmal auf dem Plan. Oh.
Das heißt,
und dazu kommen noch andere Sachen.
Dass die Relax nicht dein Schiff ist, trotzdem nochmal?
Ja, tatsächlich. Und zwar, pass auf, ich nehme ganz kurze Tour, 2 Tage, Kiel, Oslo, Kiel, Kopenhagen, Kiel.
Ja, das ist kurz.
So, und tatsächlich nutzen wir das für unser Team als kleinen Teamausflug. Für meine ganz, 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 ganz lieben Kollegen vom Team Manu werden wir so einen kleinen Team-Jahresausflug machen und auf eigene Faust haben wir uns das organisiert und da freue ich mich schon ziemlich drauf. Und dann werde ich ich werde was ganz Lustiges machen. Ich werde in Kiel auf die Relax gehen, diese 3 Tage, also Kiel, Kopenhagen, Kiel machen, dann von Kiel mit dem Zug nach Hamburg fahren und wahrscheinlich dann in Hamburg auf die Mein Schiff 7 aufsteigen, noch am gleichen Tag. Und dann den Oktoberurlaub, den klassischen, den wir immer im Oktober haben.
Aber wo du gerade Teamausflug gesagt hast, also kleiner Teaser auf eine noch nicht veröffentlichte Folge mit meiner kleinen Reise auf der Ida Luna, da waren in der Tat, und ich will jetzt nicht zu viel quasi verraten, es waren auch sehr viele Arbeitskollegen, also Teams, also kleine Unternehmen, die ihre Firmenausflüge da gemacht haben. Also finde ich, ich habe noch in keiner Firma gearbeitet, wo es einen Kreuzfahrt als Teamausflug gab. Aber, liebe Grusis, wenn ihr Bedarf habt, kommt auf uns zu. Gruppenreisen organisieren wir euch gerne. Das ist eine gute Idee für einen Teamausflug. Also, ich glaube, mehr Teambuilding geht nicht.
Definitiv, ja. ist übrigens auch ein großes Thema. Hattest du nicht ich will dir jetzt nicht vorgreifen, aber ich habe mal so quer gelesen in Foren, da geht es nämlich genau, geht es um diese Reise, auf der ich dann auf dem Relax da sein werde und der Preis ist ja, der Matthias Mohr hat genau über diese Reise gesprochen in einem kleinen YouTube-Short. Und hat da gesagt, boah, die sind ja unglaublich, wie teuer die sind und überhaupt. Und die ist wirklich sehr, sehr teuer.
Für eine 3-Tages-Reise.
Für eine 3-Tages-Reise, da liegst du, ich glaube, wenn du zu zweit in die Kabine gehst, in der Balkonkabine, ist die immer noch bei 1.000 Euro. Also die ist
das
wirklich teuer.
Das finde ich für 3 Tage sehr teuer.
Ja, das hatte der Matthias Mohr auch gesagt. Aber ich weiß ja, weil ich das ja auch schon mal hatte, dieses Thema, wir hatten das auch schon besprochen, die Mein Schiffs wollen halt keine Junggesellenabschiede, die hier all-inclusive dann hier die Bars leer trinken und so weiter. Die wollen eben auf diesen Touren nicht dieses Partypublikum anziehen. Deswegen bleiben die so teuer und kriegen wahrscheinlich jetzt auch noch eine Mehrbettbeschränkung rein, dass da quasi keine 3- und 4er-Belegung mehr gebucht werden kann, etc. pp. Ich weiß nicht, ob der Matthias Mohr das auf dem Schirm hat, dass das halt dann deswegen so teuer ist. Ja, das war eine große Diskussion. Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob man das als Teaser für unsere Aida Luna-Folge nehmen kann, weil ich ja gar nicht weiß oder wir gar nicht wissen, welche der beiden Folgen zuerst ausgestrahlt wird. Also wenn sie schon lief, dann ist es sozusagen eine Nachbetrachtung. Und wenn sie noch nicht lief, dann nimmt es als kleinen Teaser.
Genau.
Ja. Gibt es doch irgendwas, was du zu deiner Reise unbedingt noch erzählen musst? Das ist jetzt auf jeden Fall nochmal was berichtet.
Ja, es ist jetzt wieder, es ist tatsächlich schon wieder ein paar Tage her. Ich bin eigentlich schon wieder in Gedanken bei der nächsten Reise im Koffer packen am Donnerstag. Und wohin tatsächlich geht's? Madeira ist erstmal noch so nach hinten, der Blick nach hinten, die Reise, tatsächlich Madeira ein Must-See, definitiv eine wunderschöne Insel. Und wenn ihr dort seid, trinkt einen Poncha, ja, Poncha, und vor allem lasst euch drauf rein und esst Portugiesisch oder Madeirianisch, also lasst euch lokales gutes Essen machen, weil sensationell gut, ja. Also auch von den Geschmackswelten her ein bisschen anders, wie man es so kennt, und so nicht dieses Mediterrane, sondern ganz anderer Stil. Super, ja, wirklich toll. Und ja, wo geht's hin? Ich fahre auf unser Jahrestreffen. Ich habe ja hier meine Kooperation bei Amondo, wo ich eben meine Reisen, also die eben die Agentur für mich haben und ein bisschen Backoffice für mich machen, etc. pp. Da haben wir einmal im Jahr eben unser Jahrestreffen. Diesmal, es geht wieder in die Türkei, nach Lara diesmal. In das wunderschöne Hotel Lima Clara. Und da werden wir ein paar Tage verbringen und ganz, ganz viele Gespräche führen. Da ist eine Reisemesse dabei. Da werden auch sämtliche Cruise Lines sich nochmal vorstellen, Neuerungen mitbringen. Ich bringe ja immer viele Infos mit von diesen Treffen und habe natürlich dann auch schon meine kleine Liste, dass ich so mit den AIDAs und den Mein Schiffs und den MSCs ein bisschen noch besprechen möchte.
Und wenn du jemanden findest, der hier der ideale Kandidat für ein Interview ist, dann musst du ihn
erreichen. Ja, natürlich. Ja, tatsächlich, das haben wir ja schon länger vor. Also wir können es auch den Leuten mal sagen. Also es ist tatsächlich so, wir kämpfen noch ein bisschen um ein Format. Wie holen wir denn die Cruise Lines hier mit rein, mit den tatsächlich, also nicht von jemandem, der einfach nur an Bord gearbeitet hat und irgendwie mal frei aus dem Nähkästchen erzählen kann, sondern wie holen wir denn mal jemanden von Cruise Lines dabei, ohne dass es zu viel Werbung wird?
Genau. Ja?
Das ist immer so ein Thema.
Weil wir wollen ja kein Werbepodcast sein, sondern schon irgendwie auch eine informative Geschichte zu den einzelnen Reedereien, die so ein bisschen sich natürlich darstellen können, aber ohne jetzt eben zu
werblich. Genau, deswegen hat es ja mit der Costa-Geschichte so viel Spaß gemacht, weil es eben jemand anders war, der da so wie du von AIDA, nicht von meinem Schiff überzeugt, genau, aber diejenige von Costa überzeugt. Und sowas in der Art würde ich mir dann auch eher für die anderen noch wünschen. Und wenn man da halt die Vertriebler holt, die haben halt ihren Vertriebler-Speech. Das ist nicht immer ganz so einfach, wie fangen wir das ein? Und da muss auch der passende Gesprächspartner da sein.
Da reden wir aber hinterher sozusagen offline drüber. Eine Idee habe ich dazu noch. Das könnte spannend werden. Geballte Kreuzfahrtkompetenz. Liebe Grusis, ich bin sicher, also wenn es dann soweit ist, sage ich, das war das Thema, was ich so angeteasert habe. Aber ich habe da schon eine Idee. Das muss ich mir notieren. Kommt in mein Logbuch und dann haben wir, glaube ich, einen ganz spannenden Gast. Und das wird gut. So, dann, wenn sozusagen zur Reise nichts mehr zu sagen ist, dann bleibt natürlich auf jeden Fall jetzt habe ich eine Besonderheit. Ich decke heute zwei Buchstaben auf einmal ab mit demselben Thema. Und zwar einmal B wie Bordzeitung oder T wie Tagesprogramm. Ich glaube, das ist eine Sache, die es zumindest auf den Kreuzfahrtschiffen oder bei den Reedereien gibt, die ich bis jetzt kennengelernt habe, dass man natürlich jeden Abend für den Folgetag entweder in gedruckter Form als wirklich Zeitung oder zumindest bei AIDA so, weiß nicht, wie es bei meinem Schiff ist, mittlerweile digital über das Bordportal sich quasi die Zeitung, wenn man sie noch so nennen mag, runterladen kann, wo eben für den nächsten Tag die Öffnungszeiten der Restaurants drin sind, das Tagesprogramm, die Aktivitäten, manchmal auch ein bisschen Werbung für Wellness und Co. Also, weiß nicht, gibt es bei meinem Schiff vermutlich auch, ne?
Sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich kriegt man jeden Abend beim Abendservice aufs Bett gelegt.
Abendservice, ein Stichwort übrigens auch, wo ich ganz viel in den Foren die Woche gelesen habe. Und sehr unterschiedlich. Manche, was ist denn Abendservice? Turndown-Service, nennt man es im Hotel. Und dann die Diskussion losging, braucht man das wirklich
oder
man es nicht?
So viel Mehrwert.
Du bist das
Team,
das brauchst. Okay, also
ich bin Team, ja, bitte.
Also für die, die es nicht wissen, was heißt denn Turn-Down-Service oder Abendservice? Ganz simpel, Housekeeping kommt nochmal in die Kabine, zieht die Vorhänge zu, macht das Licht an, hängt nochmal frische Handtücher hin, wenn es sein muss, schlägt schon mal das Bett vielleicht ein bisschen auf.
Legt eine Schokolade aufs Bett, aufs
Kissen. Ganz wichtig. Also
groß.
So ein bisschen dieses ins Muckelige, quasi in die muckelige Kabine zurückkommen und da war halt schon jemand, der es ein bisschen hübsch gemacht hat, nochmal ein bisschen durchgeräumt. Ja, ich muss gestehen, ich fand's, also ich hab's im Hotel natürlich erlebt und da kenne ich es auch her, auf dem Schiff bei AIDA gab's das mal ganz kurz als extra zu buchen, habe ich aber auch danach nie wieder gesehen, war auf einer Islandreise. Ich find's toll, aber ich kann auch gut ohne. Also ich glaube, jeder könnte wahrscheinlich ohne, aber ja, toll ist es schon.
Also tatsächlich ist es so, wir hatten, ich komme noch mal kurz auf unsere MSC zu sprechen, wir hatten auf der Seaside im Januar in der Karibik einen wahnsinnig tollen Cabin Steward, der war großartig, war der beste, den ich je hatte. Und der Turn-Down-Service, der war mega, der hat uns abends die Kabine, also wirklich super noch mal hingerichtet, noch mal aufgeräumt, tatsächlich, was eigentlich nicht dazugehört, ja, also ja, muss man dazu sagen. Aufräumen machen sie nur einmal am Tag, aber hier einfach nur alles hinrichten. Da ist dann nochmal durchgewuselt, da habe ich gedacht, ey, wo nimmt der die Zeit her? Oder sind das kleine Einzelmännchen, die sich irgendwo in Schränken verstecken? Und jetzt auf der Reise gab es so einen ganz rudimentären Turndown. Also da waren zugezogen, das war alles. Nicht mal Bett nochmal frisch aufgeschüttelt oder aufgeschlagen oder so. Das war dann, ja, Da habe ich tatsächlich eine Frage, ob der Turn-Down-Service da schiffsmäßig irgendwie organisiert ist oder ob der flottenweit gleich sein sollte, weil dann war es wirklich ein Riesenunterschied.
Also, liebe Grusis, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Team Turn-Down-Service seid oder eher nicht. Ich bin gespannt, ja, ob da wie es da bei euch so ist. Ja, dann würde ich doch sagen, wir haben es wieder geschafft, Dreiviertelstunde heute. Wir haben uns mal kurz gefasst heute. Wir sind ja für unsere Verhältnisse war das eine richtig schnelle Runde. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr könnt sie abonnieren bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens und hört spannende Geschichten mit mehr Fernweh, mehr Meeresrauschen und Abenteuern. Und ja, bewerten dürft ihr uns natürlich auch. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann...
Jetzt nimmst du vorweg. Ja klar, wenn es euch nicht gefallen hat, dürft es auch für euch behalten. Aber ihr dürft es natürlich auch. Konstruktive Kritik ist auch immer gern gesehen. Natürlich. Also, selbstverständlich.
Mit einem Augenzwinkern, selbstverständlich. Also bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Glückliche Reisen und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Alle Mann von Bord. Zwei Dinge habe ich noch. Gerade vorhin, kurz vor der Aufzeichnung, habe ich bei geschätzten Kollegen Matthias Mohr etwas gelesen, dass mein Schiff in der Saison 2027 mehrere Adults-Only-Kreuzfahrten anbietet.
Ja, also das startet am 17. startet die erste Adults Only ever.
Das ist die, die
sozusagen... Ich hab Kunden auf dem Schiff.
Die für so viel Furore gesorgt hat.
Ja, die Furore, das war da, wo sie es announced haben. Danach hat es gar keine Furore mehr und ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht doch gut gebucht ist. Aber ich werde es mitkriegen, ich habe Kunden an Bord.
Okay, aber glaubst du, man macht es, um sich ein bisschen mehr zu differenzieren, unter anderem auch vielleicht von AIDA zu sagen, okay, lass die mal Familie mit Wasserrutsche und Co. und wir machen mal eher so das Gegenprogramm?
Ja, tatsächlich hoffe ich das sogar. Also tatsächlich, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Und mein letzten Endes ist doch auch so, die bauen die Schiffe schon nicht mehr für Kinder und Familien. Also guck mal, auf dem Mein Schiff Relax ist nicht mal mehr, wo es überall auf den anderen Schiffen noch einen Teens Club gibt, gibt es nicht mal mehr diesen Teens Club. Ja. Es gibt zwar noch einen Kinderclub für die Kleineren, aber ab 12 bist du auf dem Schiff eigentlich falsch. Ja. Da ist gar nichts mehr geboten. Und die wollen ja keine Teens und Kinder an Bord. Das haben sie noch nie wollen, das wollen sie nicht. Ja. Und dann sollen sie doch bitte auch Adults Only machen. Und wenn das läuft, Mensch, dann mach doch bitte auch deine Werbung so, wenn du die Schiffe trotzdem voll kriegst oder erst recht deswegen, dann tust doch auch. Ja? Dann sag doch ganz offen, ey, mit Kindern bist du vielleicht bei uns falsch. Ja?
Wobei ich das spannend finde. Ich meine, ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber ich sag mal, Unternehmen, die es schaffen, Kinder, Jugendliche schon früh mit der Marke irgendwie emotional zu binden, generieren natürlich damit die Kunden der Zukunft.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich denke einfach, weißt du, dann sollten sie doch sagen, ey komm, wir nehmen jetzt eins von unseren älteren Schiffen, meinetwegen die 3 oder die 4 und bauen die zu einem Family-Schiff. Mein Schiff Family oder sowas, weißt du? Und mach doch da sowas draus, weil dann hast du auch das richtige Produkt für die Familie. Weil ich habe jetzt gerade diese Woche, war ein Thema, hat sich eine aufgeregt, die auf der Relax war, also in dem Relax-Forum, dass ja der Kinderpool fehlt. Und dann habe ich gesagt, hey, es gab auf den anderen Schiffen auch noch nie einen Kinderpool. Es ist nur halt diese Lagune, dieser zweite Pool hinter der Wand, der eben von den Kindern genutzt wird, aber für Kinder war der noch nie gestaltet. Da gibt's keine Spielzeuge für Kinder. Das ist nur weil da die Kinder halt sich hauptsächlich sammeln, weil die Eltern eben...
Ist es kein Kinderpool gewesen.
Ist es kein Kinderpool. Ja. Das ist noch nie ein Kinderschiff gewesen. Ich meine, sie haben wenigstens noch hier die Teens Lounge auf den anderen Schiffen. Auf der Relax haben, ey, ganz ehrlich, da haben Teens wirklich eine harte Zeit. Wenn ich so 13, 14 bin und da lungere ich in den Ferien, gerade wenn ich in den Ferien gehen muss, die lungern auf den Gängen rum, die wissen nicht, was sie tun sollen, weil es eben auch nichts gibt. Ja. Auf den anderen Schiffen, da haben sie wenigstens, weißt, Tischkicker und Playstations rumstehen und so, wo sie sich ein bisschen verkrümeln können, wo elternfreie Zone ist und so weiter. Aber das gibt es gar nicht mehr und nur für kleinere Kinder, weil sie halt dann eben junge Familien, die halt die noch keine schulpflichtigen Kinder haben, dass sie halt da die wenigstens den Babyservice oder den Kinderservice haben, aber war noch nie ein Produkt für Familien. Noch nie.
Aber umso spannender. Du erinnerst dich, wir haben ja auch schon mal sehr intensiv über das Thema Burlesque an Bord von Mein Schiff gesprochen.
Ja.
Was habe ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, dass es ja in der auf den AIDA-Schiffen Prima und Perla die Nightfly-Bar gibt, die auch mal mit so einem Erwachsenenprogramm gestartet ist. Mhm. Und man auch erst ab 18 rein durfte, wobei das eher anzügliche Witze von irgendwelchen Comedians waren. Ist dann auch schnell wieder irgendwie so ein bisschen, war nicht so der Hit. Aber was macht AIDA jetzt? In der Nightfly Bar gibt es jetzt eine Burlesque-Show.
Nein.
Das heißt, man guckt sich dann schon auch was vom Mitbewerber ab. Ich bin gespannt, ob das eine dauerhafte Einrichtung wird oder ob das jetzt eher mal so ein Test ist, wie es läuft.
Ich bin wahnsinnig gespannt, ob sie es auf der Flow auch machen, auf der Mein Schiff Flow, die ja nächstes Jahr kommt. Und ich bin gespannt, ich werde ja ein Silvester auf der Relax sein und sehen, ob die Burlesque-Show sich verändert hat, ob sie Ensemble schon ausgetauscht haben gegen einfache Tänzer oder ob es immer noch diese gleiche Produktion ist. Man liest im Forum sehr gespalten, also so eine, ich würde sagen 70-30, also oder 60-40, dass das so 6 von 10 gefällt und 4 von 10 finden es scheiße. So, es ist sehr gemischt. Also man liest wirklich auch Leute, wo sagen, oh, wir sind nach der Hälfte gegangen und es war gar nichts für uns. Ich meine, wenn die sich nicht groß was vorstellen können darunter,
Ich
war ja auch so zerrissen, weißt? Ich war ja auch so echt gemischt von dieser Show angetan, wo ich gesagt habe, hey, am Anfang kann man das machen und dann musst, wenn dich drauf einlässt, kannst du eigentlich sagen, okay, kannst du aber auch Spaß mit haben, ja, aber du musst dich drauf einlassen.
Also ich fand es auf jeden Fall interessant, dass man quasi jetzt den Schritt nachahmt und, ich meine, AIDA war eigentlich zuerst da mit der Idee, im Nachtclub Ü18-Programm hat es dann eben so ein bisschen schleifen lassen und nimmt das vielleicht jetzt zum Anlass, wieder dahin zurückzugehen. Ich bin gespannt, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es auf beiden Schiffen der Fall ist oder ob nur auf einem Schiff. Wenn es im Februar auf meinem Schiff, also nicht auf meinem Schiff, sondern auf der AIDA Perla angeboten wird, ich schaue es mir auf jeden Fall an, um mal zu berichten, wie es da so ist.
Also wir haben die Burlesque Show gebucht, leider die ich schon gesehen habe, aber das macht nichts, ich gucke sie mir auch nochmal an.
Na gut.
Habe ich einen guten Vergleich, weißt du, sie haben zwei verschiedene Produktionen würden auch beide laufen, aber die anderen zwei, die passen uns von den Zeiten und von den Daten nicht rein. Die Roulette-Show, die kommt halt in der Woche bloß einmal, glaube ich. Oder ich meine, an Silvester will ich es nicht. Da will ich mit meinen Kids irgendwie was machen. Und dann war eigentlich nur noch, ich glaube, bei der anderen haben wir die lange Saunanacht gebucht und die ist Pflicht. Die lange Saunanacht an Bord von Mein Schiff ist Pflicht. Das ist auch allein schon preislich. Weißt du, da zahlst du 49 Euro für 3 Stunden mit Snacks, mit allem drum und dran. Da ist eine Massage mit drin. Ne?
Das klingt attraktiv vom Gesamtpaket.
Das sind 30 Minuten Massage mit drin. Was will ich denn mehr?
Das würde ich auch so machen. Also definitiv
die
auch.
Die ist Pflicht, ja. Absolut.
Dann wünsche ich dir eine gute Reise in die Türkei und bring viel Wissen und spannende Geschichten mit. Und
ich habe ganz viel aufgeschrieben.